Guten Morgen. Ich bete. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir uns heute hier treffen können. Danke, dass wir wieder hier in diesen Räumen sein können. Danke, dass du hier bist, dass du nie weg warst. Und ich bete, dass du uns jetzt hilfst zu verstehen, was du uns heute in diesem Setting, an diesem Sonntag, durch diesen Text, durch dein Wort sagen möchtest. Amen. Ich war letzten Samstagabend auf einem Xavier Naidoo-Konzert. Und man mag von ihm und seiner Musik oder von ihm als Künstler halten, was man will. Mir ist immer noch ein Refrain im Ohr. Alles kann besser werden, holen wir uns den Himmel auf Erden. Alles soll besser werden, holen wir uns den Himmel auf Erden. Alles wird besser werden, wir holen uns den Himmel auf Erden. Und ich stand da und dachte, dieser Chorus ist so voll von einer Sehnsucht, so voll von einer Spiritualität, und Tausende von Menschen singen das mit. Tausende von Menschen, die sagen würden, die Existenz Gottes, weiß ich gar nicht, ob der da ist. Und wenn er da ist, ist er vielleicht nicht relevant. Singen aber, sie hätten gerne den Himmel auf Erden. Was ist das denn? Ohne Gott und ohne Himmel, wie sieht das denn dann aus? Was bedeutet das? Und warum fällt es uns so schwer zu erkennen und anzuerkennen, dass Gott in Jesus Christus diesen Wunsch bereits erfüllt hat? Er hat dieses Gebet bereits erhört. Der Himmel ist auf die Erde gekommen. Und zwar nicht, weil wir es wollten oder weil wir es konnten oder weil wir uns angestrengt haben oder fest genug daran geglaubt haben, dass das passiert und sich Situationen ändern, sondern weil Gott komplett unabhängig von uns diesen Schritt gemacht hat, weil wir es brauchten. Und jetzt ist es Aufgabe der Kirche, der Menschen, die sagen, ein bisschen was davon habe ich verstanden, es ist Aufgabe, das vorzuleben und diesen Himmel auf Erden, Jesus auf Erden sichtbar zu machen, spürbar zu machen, erlebbar zu machen, erfahrbar zu machen. Dafür gibt es Kirche. Und dafür leben Christen. Wir sind nicht eine tote, eine lahme, eine irrelevante, eine fehlerhafte, eine geduldete Masse als Kirche, sondern wir sind aus Gottes Perspektive Teil einer weltweiten Bewegung, mit der Gott die Antwort auf eine weltweite Sehnsucht geben wollte. Nicht mehr und nicht weniger. Das sind wir. Eine Bewegung, Kirche, durch die Gott Jesus für Menschen sichtbar machen wollte und will, in dem Wissen, es wird uns nicht perfekt gelingen hier. Aber hier auf der Erde fällt die Entscheidung über den Zugang zu dem Himmel, den sich viele auf die Erde wünschen. 2000 Jahre zurück geht mit mir. Ihre Überzeugung, dass bei niemand anderem Rettung zu finden ist als bei Jesus Christus, hat Petrus und Johannes in den Knast und die ersten Christen der ersten christlichen Kirche in Jerusalem ungefähr Mitte der 30er Jahre des ersten Jahrhunderts, schon wenige Wochen, nachdem die Kirche überhaupt entstanden war, in große Schwierigkeiten gebracht. Die Aussage von ihnen, unser Glaube ist wahrer als euer Glaube. Unsere Überzeugung ist mehr Wirklichkeit als eure. Jesus Christus ist hilfreicher als Buddha, als Mohammed, als Konfuzius, als Freud, als Jung, als Marx, als was auch immer. Der Glaube an Jesus trägt weiter als Wissenschaft, weiter als Wohlstand, weiter als Gesundheit. Es geht um Heil im ganzheitlichen Sinn. Wir bekennen einen besseren Weg, haben Johannes und Petrus gesagt. Und das war keine leichte Kost zu keiner Zeit und das ist auch heute keine leichte Kost. Und vielleicht sitzt du jetzt schon hier und denkst, boah, das ist doch total engstirnig, sowas. Wie kann man so intolerant sein? Das ist ja kurz vorm Extremismus. Petrus und Johannes und die Christen der Kirche von Jerusalem, deren Herzen durch Gottes Eingreifen und durch den Heiligen Geist komplett verändert worden waren, bekennen, Gott ist erfahrbar. Er ist erlebbar. Die christliche Weltanschauung beantwortet die Fragen des Lebens am besten. Es ist treffender als alles andere und wir können nicht, nicht davon reden. Es geht nicht. Und so kommt es zur Festnahme und zur Gerichtsverhandlung, weil die Leiter das nicht hören wollten. Und es kommt zur Urteilsverkündung, absolutes Redeverbot unter Androhung weiterer Konsequenzen, die hier nicht näher genannt werden. Wir werden nachher später in der Apostelgeschichte sehen, welche Konsequenzen die Christen zu tragen hatten. Und die Frage, die uns heute intensiv beschäftigt, heißt: Wie haben die ersten Christen auf die erste Verfolgung reagiert? Und da steigen wir jetzt mit unserem Bibeltext von heute ein.
Ich lese aus der Apostelgeschichte, Kapitel 4, die Verse 23 bis 31. Sobald sie wieder frei waren, suchten Petrus und Johannes die anderen Gläubigen und erzählten ihnen, was die obersten Priester und Ältesten gesagt hatten. Als sie es hörten, erhoben alle gemeinsam ihre Stimme und beteten: Allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels, der Erde und des Meeres und von allem, was darin lebt, vor langer Zeit hast du durch den Heiligen Geist und durch den Mund unseres Vorfahren David, deines Dieners, gesagt: Warum tobten die Völker vor Zorn? Warum schmiedeten sie vergebliche Pläne? Die Könige der Erde lehnten sich auf, die Herrscher der Welt verschworen sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Genau das ist hier in unserer Stadt geschehen, denn Herodes Antipas, der Statthalter Pontius Pilatus und das Volk Israel haben sich gegen Jesus, deinen heiligen Knecht, den du gesalbt hast, verschworen. Alles, was sie taten, geschah nach deinem ewigen Willen und Plan. Und nun höre ihre Drohung, Herr, und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt, und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes.
Oswald Chambers, ein britischer Theologe und Pastor, der sich intensiv mit christlicher Spiritualität auseinandergesetzt hat, hat in einem seiner Bücher geschrieben, ihr habt das bei den Texten zum Nachdenken: Häufig benutzen wir das Gebet als letzten Ausweg. Aber Gott möchte, dass es unsere erste Maßnahme wird. Häufig beten wir, wenn uns sonst nichts mehr einfällt, was wir noch tun könnten. Aber Gott möchte, dass wir beten, bevor wir anfangen, irgendetwas anderes zu tun. Und dann denke ich über meine eigene Realität nach. Gerade heute Morgen schon eine lange Liste abgearbeitet. Und ich stelle fest, ich mache Pläne, ich schreibe E-Mails, ich führe Gespräche, ich frage Leute, ob sie mir helfen können. Ich ziehe mich zurück oder ich werde aktiv, häufig, bevor ich auf die Idee komme zu beten, mich vertrauensvoll an Gott zu wenden. Mir ist total klar, wie gut und wie wichtig und wie hilfreich das wäre. Der Einblick, den Gott uns hier durch Lukas, den Schreiber der Apostelgeschichte, in diese Situation gibt von damals, zeigt uns, wie es der Kirche, den Menschen in Jerusalem gelungen ist, gleichzeitig den unaufgebbaren, exklusiven Anspruch und die Überzeugung des christlichen Glaubens dazu zu stehen und gleichzeitig eine inklusive, eine annehmende Gemeinschaft zu sein. Und genau das ist unser Anliegen 2019 in Potsdam. Als Teil dieser weltweiten Bewegung. Die Kirche ist eine Bewegung, werden wir heute sehen, wenn wir es vielleicht noch nicht wissen, wenn oder weil sie eine Gebetsbewegung ist. Das ist die Frage, ja, wie wird denn eine Kirche eine Gebetsbewegung? Kleiner Tipp, indem sie betet. Wie werden wir als Kirche Teil einer Gebetsbewegung? Indem wir beten. Und deswegen werden wir unseren Bewegungsprozess, den wir als Kirche ab nach den Herbstferien gemeinsam durchlaufen wollen, mit einem Gebetsmonat starten. Im Kerntreffen nachher werdet ihr einige Infos dazu bekommen. Herzliche Einladung dazu. Im Text werden vier Dinge genannt, die ich mir gerne etwas genauer mit euch angucken möchte, die diese Kirche ausgemacht haben. Und bitte, das Anliegen dieses Textes ist nicht, nimm diese Vier-Schritte-Methode, mach es ganz genauso und es wird ganz genau das passieren, was da passiert ist. So funktioniert ein Erzähltext nicht. Und doch können wir uns das angucken und es hat was mit uns zu tun und es hat auch für uns was zu sagen. Was haben die Menschen der Kirche in Jerusalem gemacht? Erstens, sie haben sich getroffen. Zweitens, sie haben zusammen gebetet. Drittens, sie haben mit Wundern gerechnet. Und viertens, sie haben mutig ihren Glauben bezeugt. Getroffen, gebetet, mit Wundern gerechnet und mutig ihren Glauben bezeugt. Kapitel 2 der Apostelgeschichte, wo wir herkommen, beschreibt, dass die Menschen sich täglich in ihren Häusern und im Tempel getroffen haben, um zusammen zu beten, zusammen Abendmahl zu feiern und Gemeinschaft zu haben. Nicht nur mal, sondern dauerhaft. Es waren Zeichen für Nachfolger, dass diese vier Punkte in ihrem Leben vorgekommen sind. Ich frage mich manchmal, wie die das ausgehalten haben, aber es scheint etwas gewesen zu sein, dass sie sagen, wir wollen Teil dieser Gemeinschaft sein. Und Petrus und Johannes wussten das und deswegen gehen sie nach ihrer Freilassung nicht nach Hause, sondern sie gehen zur Kirche. Sie gehen zu ihrer Familie. Sie wussten, die treffen sich irgendwo auf alle Fälle, da gehen wir jetzt hin. Diese Kirche hat in Jerusalem so einen Einfluss gehabt und so die Atmosphäre der Stadt verändert, weil sie so eine starke Gemeinschaft haben, weil sie sich getroffen haben. Sie wollten sich sehen, sie wollten zusammen sein. Ich habe mir für mich aufgeschrieben, Steffen, für Gemeinschaft gibt es keinen Ersatz. Kein Slack und keine WhatsApp-Gruppen und nichts. Für Gemeinschaft gibt es keinen Ersatz. Wir können uns nur gegenseitig herausfordern und inspirieren und helfen und dankbar sein und tragen. Und wenn wir uns sehen und wenn wir uns kennen, wir brauchen uns. Und beim Brauchen würde ich noch nicken und dann kommt und wir wollen uns. Gerade heute. Das Zweite, was sie gemacht haben, sie haben gemeinsam gebetet. Vielleicht kommt es auch nur mir so vor, aber ich habe den Eindruck, dass sie nicht lange Anliegen ausgetauscht haben. Hier steht, Petrus und Johannes erzählen davon, was ihnen passiert ist. Und als sie es hörten, erhoben alle gemeinsam ihre Stimme und beteten. Gemeinsam. Ich denke, ganz ehrlich, ich denke manchmal, und das gehört sich nicht als Pastor, Menschen finde ich anstrengend. Und vielleicht denkst du, Gebetsanliegen und Gebetsgemeinschaften sind nichts für mich. Und dann sage ich dir und mir richtig, es geht auch gar nicht um uns. Gott hat sich die Gemeinschaft mit ihm und miteinander in der Kirche als Gegenmittel gegen die Vereinsamung und gegen die Individualisierung ausgedacht. Gerade in unseren Großstädten, extrem wichtig. Und gemeinsam haben sie dann hier ihren Ärger und ihre Angst und auch ihr Dank bei Gott abgelassen, weil der Heilige Geist ihnen diese tiefe Überzeugung geschenkt hat, dass sie bei Gott wirklich Hilfe bekommen werden. Es gibt keine andere Hilfe als durch Jesus Christus. Da ist sie wieder, die Grundüberzeugung vom Anfang. Und ich möchte gerne eine Frage mitgeben in die nächste Woche. Was würdest du beten, wenn Glaube ab nachher bei uns verboten wäre? Wenn Gottesdienste verboten wären? Wie würde sich dein Gebet anhören am Tag deiner Freilassung aus dem Gefängnis, wo du für deinen Glauben gesessen hast? Die Christen in Jerusalem beten gemeinsam Texte aus der Bibel, durch die sie an die Größe Gottes und an sein Handeln erinnert werden. Allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels, der Erde und des Meeres und von allem, was darin lebt. Vor langer Zeit hast du den Heiligen Geist und durch den Mund unseres Vorfahren David, deines Dieners, gesagt, warum toben die Völker? Hä, was hat das mit dem Problem von Petrus und Johannes zu tun? Die waren im Knast. Unsere Gebete zeigen, welches Bild von Gott wir haben. An unseren Gebeten kann man hören, welches Gottesbild wir haben. Und sie erinnern sich an Gott, den Schöpfer. Das ist das Erste. An seine Macht, an seine Kontrolle über alle Dinge und alle Situationen zu allen Zeiten auf dieser Erde. Und sie erinnern sich daran, dass sogar schon David geschrieben hat, früher gab es auch schon viele Krisen und Kriege und Glaubenszweifel. Und wie Gott darauf reagiert hat. Und sie erinnern sich und Gott an Gottes Versprechen, obwohl Gott nicht erinnert werden müsste. Und sie zitieren einen damals schon 1000 Jahre alten Psalm, Psalm 2, und erinnern sich daran, dass schon darin beschrieben wird, was ganz aktuell da in Jerusalem passiert ist. Könige lehnen sich auf. Ah, das ist das, was Herodes gemacht hat. Herrscher lehnen den Messias, Jesus, ab. Ah, das ist das, was Pontius Pilatus gemacht hat. Das Volk Israel, ah, das ist das, was die ganze Menge gemacht hat. Leute, es ist kein Zufall, was hier gerade passiert. Seht ihr, wie Gott das alles genau geplant hat bis zum aktuellen Tag? Merkt ihr das? Keine Ahnung warum, aber Gott hat die Kontrolle immer und überall. Das ist das, was durch dieses Gebet rüberkommt. Und gemeinsames Gebet ist so wichtig, weil sich die Last und die Schwere und die Freude der Anliegen auf viele Schultern verteilen und sich dadurch gemeinsam unsere Perspektive auf die jeweiligen Situationen verändern kann. Deswegen brauchen wir uns gegenseitig. Jetzt werden vielleicht einige von euch sagen, ja, aber Steffen, was ist denn mit all den Katastrophen, dem Leid, den Unfällen, den egozentrischen Politikern, den Ungerechtigkeiten auf dieser Welt, den Krankheiten? Wie kann Gott das alles mit ansehen, ohne einzugreifen? Warum tut er nichts dagegen? Und ich sage euch meine ehrliche Meinung und meine ehrliche Antwort dazu, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ich habe irgendwann für mich beschlossen, dass ich mich nicht mehr nur auf die Dinge konzentrieren will, die ich nicht weiß, sondern dass ich mich gerne auf die Dinge konzentrieren möchte, die ich weiß. Und wenn wir wollen, können wir eine ganze Menge Dinge über Gott wissen. Kurzer Infoblock, hier steht es drin. Es geht beim Glauben nicht darum, alles zu verstehen, sondern es geht um Vertrauen. Es geht beim Glauben nicht darum, alles zu verstehen, es geht um Glauben. Oder weißt du ganz genau, wie ein Flugzeug funktioniert? Ich nicht. Ich setze mich trotzdem rein, weil ich weiß und darauf vertraue, dass es Menschen gibt, die wissen, wie es funktioniert. Oder weißt du, wie es funktioniert, dass nachdem ich dann irgendwo sicher gelandet bin, ich mein Handy nehmen kann zu Hause anrufen kann und sogar die Bilder von meiner Familie sehe, die mir zuwinken und ich ihnen sagen kann, dass ich gut angekommen bin. Weißt du, wie das ganz genau funktioniert? Ich nicht. Und trotzdem benutze ich es. Nicht alles zu verstehen, ist kein Grund, nicht trotzdem zu vertrauen. Nicht alles zu verstehen, ist kein Grund, nicht trotzdem zu vertrauen. Gott hat sogar, und da läuft der Text dann drauf zu, die Kontrolle über die Woche, in der sein Sohn Jesus hingerichtet wurde und wieder auferstanden ist, ist genau so gekommen, wie Gott es in seiner Macht geplant hat. Und weil wir Menschen typischerweise immer wieder an den Punkt kommen zu sagen, aber wie kann Gott das denn dann zulassen? Erinnern Sie sich gegenseitig daran, wie Gott ist. Gottes Liebe zu uns zeigt sich nicht zuerst daran, an den Dingen, die in unserem Leben passieren oder nicht passieren, sondern Gottes Liebe zu uns zeigt sich an dem, was am Kreuz passiert ist. Wenn wir Gott kennenlernen wollen, dann müssen wir dahin schauen. Und das machen sie gemeinsam mit diesem Gebet. Sie rufen sich das in Erinnerung, dass das alles darauf zugelaufen ist und nicht zufällig. Jesus wurde verlacht und abgelehnt und bespuckt und von denen getötet, die er geschaffen hat. Und trotzdem liebt er uns und zeigt diese Liebe besonders durch seinen Tod. Diese Übersicht Gottes nennt man Souveränität, seine Souveränität. Er macht, wann er will, was er will, weil er kann. Gegenfrage? Aber wenn doch sowieso alles dann so kommt, wie Gott will, ja, dann ist es doch auch egal. Dann können wir uns doch auch zurücklehnen und irgendwie gar nichts machen. Oder warum sollen oder warum müssen wir denn dann überhaupt beten? Na, weil dieser Gott uns eingeladen hat, mit ihm zu reden und auf ihn zu hören. Deswegen sollen wir beten und dürfen wir beten. Ja, wieso sollen wir denn dann von unserem Glauben reden, wenn doch sowieso alles kommt, wie Gott will? Ja, weil er uns eingeladen hat, seine Zeugen zu sein. Deswegen sollen wir davon reden. Und dann zeigt sich dadurch Gottes Souveränität. Es liegt nicht an der Intensität, mit der wir beten, an der Stärke unseres Glaubens, an der Wortwahl, ob Gott unsere Gebete erhört oder nicht. Gott erhört alle Gebete, so steht es in der Bibel, in seinem Wort. Gott erhört alle Gebete, manche mit Ja, manche mit noch nicht und manche mit Nein. Zu unserem Besten erhört er alle Gebete. Und es liegt auch nicht an uns, ob Menschen zum Glauben kommen oder nicht, aber es liegt an uns, ob wir als Zeugen vom Glauben reden und Menschen die Möglichkeit geben, Gott kennenzulernen und zum Glauben zu kommen. Es ist interessant, noch eine Beobachtung in diesem Gebet. In dieser Übersetzung, die ihr im Programmheft habt, ist dieses Gebet 140 Worte lang. Ganze 6 Worte davon beschäftigen sich mit dem Problem. Und nun höre ihre Drohungen, Herr. Das ist alles. Ich habe keine Ahnung, wie deine Gebete klingen, aber ich habe manchmal den Eindruck, bei mir ist es genau umgekehrt. Ich habe den Fokus auf die Probleme und die Kinder und die Schwierigkeiten und die Schule und die Krankheiten und. Und zum Schluss bete ich dann noch kurz. Sie beten, souveräner Herr, der alles kann. Kümmere dich darum und gib uns Mut, genau das zu tun, was uns verboten wurde und wofür wir Ärger bekommen haben und Ärger bekommen werden, dich und deinen Namen zu verkündigen. Amen. Da schwingt so viel von Vertrauen mit, von dem wir eben gesprochen haben. Ich verstehe nicht alles, aber ich weiß, dass du dich kümmern wirst. Und wenn du dich kümmerst, Gott, wird es genau richtig werden. Stalkt mal meine Frau bei WhatsApp und ihr werdet den Status finden. Wenn wir wüssten, was Gott weiß, würden wir ihn genau um das bitten, was er uns gerade gibt. Wenn wir wüssten, was Gott weiß, würden wir ihn genau um das bitten, was er uns gerade gibt. wenn es für Gott als Schöpfer kein Problem war, aus nichts alles zu machen, das Universum, dann vertraut darauf, dass es auch jetzt für ihn kein Problem ist, aus etwas, was uns beschäftigt, nichts zu machen. Er kann das. Worauf liegt dein Fokus? Das Dritte, was mir aufgefallen ist, sie haben mit Wundern gerechnet. Die ganze Diskussion hier wurde durch ein Wunder ausgelöst. Ein stadtbekannter gelähmter Bettler, der von Petrus und Johannes im Namen von Jesus geheilt wurde. Und Petrus, der dann in manchen Erklärungen die Zusammenhänge zwischen diesem Wunder und der Auferstehung von Jesus deutlich gemacht hat, hat das alles ausgelöst. Damit ging es los. Es geht bei Wundern nicht darum, durch spektakuläre Tricks Leute zum Glauben zu bewegen oder zu überreden. Ich habe in der Predigt über diese Heilung eine Definition von Wunder für euch auch abgedruckt, die ich ziemlich gut finde eigentlich. Ein Wunder ist eine weniger alltägliche Art der Wirksamkeit Gottes, bei der er die Ehrfurcht und die Bewunderung der Menschen weckt und Zeugnis ablegt von sich selbst. Das ist ein Wunder. Um welches Wunder betet diese Kirche? Soll Petrus als Beweis für Gottes Macht da durch den Tempel schweben und alle machen, wow? Nein, sie beten, Gott schenkt das Wunder, dass die Reaktion eine aus deiner Perspektive angemessene Antwort auf Verfolgung. Sie machen keine Pläne, sie denken nicht über Rache nach, nicht mal Verteidigung wird erwähnt. Sie überlassen es Gott, die Antwort zu geben, die er für richtig hält. Und sie rechnen damit, dass Gott, wenn er sich kümmert, er etwas Gutes macht. Mit diesem Gebet wünschen sie den Feinden etwas Gutes. Bei meinen Gebeten um Wunder geht es meistens um mich oder meine Ängsten. Verwandten, Familie, Freunde, die, mit denen ich irgendwie unterwegs bin und die ein Problem haben, eine Not. Ich habe noch nie um das Wunder gebetet, dass Gott denen, die mir so richtig auf den Keks gehen, was Gutes tut. Du? Dafür braucht es Mut, weil Gott könnte das erhören. Und für diesen Mut beten sie einen Satz vorher. Wie wäre es, wenn wir als Kirche um Mut beten, Gottes Wort zu verkündigen und um Wunder für Menschen, die uns besonders Schwierigkeiten machen und für die, die uns Schwierigkeiten machen werden in Zukunft? Um Hilfe, um Gottes Hilfe für diese Menschen. Warum sollten wir das tun? Warum können wir das tun? Weil der Jesus, der hier in Psalm 2 1000 Jahre, bevor er überhaupt gelebt hat, schon erwähnt wird, der Gesalbte, der Messias, der Retter, weil der, während er am Kreuz hing aus Liebe, für seine Feinde gebetet hat. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Diese Kirche betet um Mut, um eine innere Unabhängigkeit, die sie dafür frei macht, das Evangelium zu verkündigen. Sie haben nicht dafür gebetet, dass sich ihre Situation ändert, sondern dass sie unabhängig von ihren Umständen weiter das Evangelium verkündigen. Dafür, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt sind und einfach nicht schweigen können von dem, was passiert ist. Und wisst ihr, was ich noch faszinierend finde an dieser Kirche? Sie haben sich nicht einfach zurückgezogen in ihre Kirche. Sie haben nicht losgelöst von ihrem Großstadtkontext gelebt. Ihnen ist das Wohl der Menschen und ihrer Stadt scheinbar total wichtig. Sie waren eine Kirche in der Stadt und eine Kirche für die Stadt. Trotz der Schwierigkeiten, die sie hatten, hat ihr Glaube die Stadt und die Atmosphäre in der Stadt nachhaltig verändert. Diese Kirche hat etwas geschafft, wonach wir uns als Kirche sehnen. Wir wollen hier sein und gleichzeitig unsere Überzeugungen nicht aufgeben. Und das geht nur durch das Wirken des Heiligen Geistes, der hier genannt wird. Es gibt Kirchen, die beten für die Stadt, haben sich aber komplett abgekapselt und haben nichts mit der bösen Welt zu tun. Und es gibt Kirchen, die gehen den anderen Weg und die sind in der Stadt und wollen relevant sein und sind total da, haben aber Überzeugungen aufgegeben. Und ich glaube, dass der Weg des Evangeliums ein dritter Weg ist. Überzeugungen behalten und nicht davon schweigen und für die Stadt da sein. Mit Gebet, mit Großzügigkeit, mit Hingabe, mit Dienstbereitschaft, mit Gemeinschaft. Und noch kurz zum Schluss. Die Auswirkungen dieses Gebetes. Vers 31, nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Stellt euch folgende Situation vor. Dienstagmorgen 7 Uhr beim Geoforschungszentrum auf dem Telegrafenberg werden lokale seismografische Bebenaktivitäten Ecke Bäckerstraße, Dortustraße registriert. Oder sonntags. Oder beim Mami-Gebet. Oder in den Kleingruppen. Was, wenn jetzt das Kabarett anfangen würde zu wackeln? Ich bin gespannt. Was passiert hier? Worum geht es? In der ganzen Bibel werden immer wieder Situationen beschrieben, bei denen die Erde gebebt hat, wenn Gott in seiner Größe und Macht aufgetaucht ist. Zentrale Momente in der Heilsgeschichte. Mose ist auf dem Berg, bekommt die 10 Gebote, der Berg bebt und Rauch. Als Gott im Tempel erschienen ist, wackelt der Tempel. Als Jesus gestorben ist, wackelt die Erde. In der Theologie nennt man diesen Augenblick Theophanie. Gottes Anwesenheit ist spürbar. Und diese spürbare Anwesenheit Gottes bleibt nicht unbemerkt. Die Anwesenheit Gottes führt dazu, dass Menschen vom Heiligen Geist erfüllt werden und das führt dazu, dass sie nicht schweigen können von dem, was ihnen passiert ist. Trotz Redeverbot bekennen sie mutig und unerschrocken ihren Glauben. Was bedeutet diese Phrase oder diese Zeile? Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ein Großteil der Leute wurde doch schon an Pfingsten mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ja, was ist das denn jetzt? Wird es nochmal oder mehr oder... Es ist eine Spezialfrage, aber ich möchte sie trotzdem hier kurz angucken. Menschen, die zum Glauben kommen, den Gott geschenkt hat, bekommen, sonst könnten sie nicht zum Glauben finden, sofort das komplette Programm Heiliger Geist. Uneingeschränkt. Manche christliche Glaubensrichtungen sagen, ja, aber es braucht noch eine zweite spezielle Erfahrung. Das ist genau das, was hier passiert in diesem Text. Ich würde sagen, nein, glaube ich nicht. Die Menschen hier bekommen nicht mehr Heiliger Geist, sondern der Heilige Geist bekommt mehr von ihnen. Sie bekommen nicht mehr Heiliger Geist, sondern der Heilige Geist bekommt mehr von ihnen. Dieses gemeinsame Gebet führt dazu, dass sie ihm mehr Raum geben in ihrem Leben. In Bereichen, wo er vorher keinen Zugriff hatte, die vorher verschlossen waren. Und sie können nicht anders, als plötzlich zu fliegen, wie dieser mit Helium gefüllte Luftballon von vor 2 Wochen. Ich möchte versuchen, es zu veranschaulichen. Ihr seht mich komplett. Ihr hört mich. Ich bin da. Und doch ist es nochmal was anderes, wenn wir gleich nachher hier vorne zusammenstehen, zu zweit, wir uns in die Augen gucken, wir uns vielleicht in den Arm nehmen, was auch immer. Das ist intensiver, das ist dichter. Ihr könnt mehr von mir bekommen in manchen Situationen, ohne dass ich mehr bin. Versteht ihr? Das ist, glaube ich, hoffentlich ein bisschen hilfreich, was hier passiert. Sie bekommen nicht mehr Heiliger Geist, sondern der Heilige Geist bekommt mehr von ihnen. Es ist eine andere Qualität von gemeinsam unterwegs sein. Und der Name und die Kraft von Jesus standen ihnen deutlich vor Augen und das hat sie ermutigt. Und wahrscheinlich kennen wir alle Menschen mit großen Namen, die diesen Namen für sich zu ihrem eigenen Vorteil gebrauchen. Jesus, der einzige Weg zur Rettung, gibt seinen Namen her, um nicht sich, sondern uns einen Vorteil zu verschaffen. Das ist die Kraft, die in dem Namen Jesus liegt. In keinem anderen Namen ist Rettung und Heil zu finden. Sein Name kann dich retten, egal wie klangvoll dein Name ist. Seine Leistung rettet dich, egal wie viel du tust. Und deswegen kannst du ruhig sein, egal wie wenig du hinbekommst. Sein Leiden rettet uns, damit wir uns nicht auf unsere Leiden und unsere Herausforderungen fokussieren müssen. Und deswegen sollen und können und werden wir weiterhin Jesus als den einzigen Weg zur Rettung verkündigen und bekennen. Es macht total Sinn, sich auf so eine haarsträubend intolerant klingende Überzeugung einzulassen, wenn sie die Wahrheit ist. Es gibt keine bessere Alternative. Und diese Kraft kommt nicht, um uns oder sonst irgendjemanden oder irgendetwas zu zerstören, sondern sie kommt, um uns zu heilen und zu retten, weil Jesus nicht mit dem Schwert gekommen ist, sondern mit ausgestreckten Armen und von Liebe durchbohrten Händen. Das ist die Kraft, mit der er wirkt. Ich möchte noch beten als Abschluss. Allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels, der Erde und des Meeres und von allem, was darin lebt. Vor langer Zeit hast du durch den Heiligen Geist und durch den Mund unseres Vorfahren David, deines Dieners, gesagt, warum toben die Völker voller Zorn? Warum schmiedeten sie vergebliche Pläne? Die Könige der Erde haben sich aufgelehnt, die Herrscher der Welt sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten verschworen. Genau das, himmlischer Vater, ist damals geschehen, als sich Herodes und Pontius Pilatus und das Volk Israel gegen Jesus aufgelehnt haben. Aber alles, was sie getan haben, geschah nach deinem ewigen Willen und Plan. Und nun höre die Drohungen und Zweifel unserer Zeit und gib uns, deinen Dienern, Mut, weiterhin die gute Botschaft hier in Potsdam zu verkündigen. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Zeichen und Wunder geschehen. Danke, dass du den Himmel auf Erden gebracht hast, um uns Zugang zu dir zu ermöglichen. Amen.